Symptome werden einfach oft nicht ernst genommen, ja, oder dann sind sie psychosomatisch, soll sich immer nicht so anstellen, das ist irgendwie Stress. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Historie, ja. Man rennt von Arzt zu Arzt und denkt, ich habe doch irgendwas. Ach ja, und wie viel Stress haben sie denn und wie schlafen sie denn und pipapo, ja. Und wenn da ein Mann sitzen würde, der wäre schon lange auf dem, keine Ahnung, OP-Tisch oder so gelandet. Wahnsinn, ja, also wirklich absoluter Wahnsinn. Hallo ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu eurem Money Update aus dem September. Auch dieses Mal erzähle ich euch wieder, was so im letzten Monat passiert ist im Bereich Finanzen, Feminismus, Wirtschaft mit diesen folgenden spannenden Themen. Thema Nummer 1, alles Neueste zum Altersvorsorgedepot. Ist es eine solide Absicherung oder ein riskantes Spiel? Wie weit sind die Planungen? Was ist das überhaupt? Was springt für euch dabei raus? Wie finde ich das? Dann Thema Nummer 2. Wieder eine Gender Gap. Longevity lässt grüßen. Es geht diesmal um die Gender Health Gap und was das auch für einen wirtschaftlichen Schaden hat. Thema Nummer 3. Es gibt einen tollen neuen Fonds, das ist der Tilda-Fonds und der unterstützt von Gewalt betroffene Frauen. Ihr könnt da spenden und ich finde es eine sehr, sehr schöne Idee, wenn ihr das tun wollen würdet. Deswegen stelle ich euch den Tilda-Fonds vor. Und nochmal ein Thema zum Abschluss, was vielleicht noch ein bisschen kontroverser diskutiert werden wird. Der Albtraum vom Eigenheim, ein finanzielles Fass ohne Boden, das auch noch unglücklich macht. Es gibt neue Studien zu dem Thema. Seid gespannt. Es ist wirklich sehr, 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 sehr interessant. Bevor es losgeht, noch ein paar News wie immer aus der Madame Money Penny Welt. Der nächste Mentoring Day findet statt am 7.12. in Berlin. Und es wird insofern ein nochmal Special Mentoring Day, denn es findet nicht nur der normale Mentoring Day statt, sondern auch ein Brunch mit mir davor. Mit 25 von euch. Und wie könnt ihr einer von diesen 25 werden, indem ihr schnell seid und einer der ersten 25 seid, die sich zum Mentoring anmelden, bewerben, Bewerbungsgespräche führen, anmelden, mit dabei sein. Und wenn ihr dann unter den ersten 25 seid, dann könnt ihr mit mir zusammen brunchen, mit den anderen Teilnehmerinnen, den anderen 24 dann plus ich, in wirklich lockerer, cooler Atmosphäre. Ihr könnt mir alle möglichen Fragen stellen, wir können über alles quatschen, lecker essen noch mit dabei. Für die ersten 25, die sich neu zum Mentoring anmelden. Und danach gehen wir einfach rüber zusammen zum Mentoring Day und verbringen da noch einen schönen gemeinsamen Tag. Wer es nicht unter die ersten 25 schafft, für die ersten 50 haben wir auch noch was Cooles. Und zwar habt ihr mitbekommen, neues Design und so weiter. Da gibt's Merch-Pakete. Die ersten 50, die sich fürs Mentoring anmelden, quasi ab jetzt, beziehungsweise läuft die Aktion schon ein paar Tage, bekommen ein spezielles VIP-Willkommens-Mentoring Package. Ihr bekommt ja sowieso ein Welcome Package nach Hause geschickt mit eurem Workbook und so weiter. Ihr bekommt da jetzt nochmal ein Special Package mit T-Shirt drin, mit Aufklärung drin, mit Blöcken drin, YouTube-Beutel und so weiter. Alles cool im neuen Design. Also die ersten 50 bekommen das Merch-Paket, das Special VIP-Package. Die super schnell unter euch, die ersten 25, bekommen zusätzlich on top noch den Brunch, lecker essen mit mir. Am 7.12. in Berlin vor dem Mentoring Day. Fürs Mentoring meldet ihr euch an unter madamemoneypenny.de/mentoring. Da findet ihr alle möglichen Informationen. Ihr müsst euch dann bewerben. Dann gibt es ein bestimmtes Verfahren mit auch zwei persönlichen One-on-One-Gesprächen. Und wenn dann alles passt, ja, wenn ihr wirklich das Problem mitbringt, was wir euch lösen können im Mentoring, dann ist alles super. Dann könnt ihr mit dem Mentoring losstarten. Und wenn ihr eine der ersten 25 seid, lecker Brunch mit mir noch obendrauf. Da freue ich mich schon sehr, 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 sehr drauf. Und alle weiteren Infos folgen dann. Wenn ihr euch noch nicht für mein Newsletter angemeldet habt, macht das bitte am besten auch nochmal. Dann moneypenny.de/newsletter. Denn ich kann verraten, es wird auch bald noch eine neue Version meines sehr, sehr beliebten Online-Trainings geben. Das kostenlose Online-Training. Davon werden wir dieses Jahr auch noch eine Rutsche machen. Und das läuft nur eine begrenzte Zeit. Wird nur so ein paar Tage laufen, wie immer. Das heißt, wenn ihr da mit dabei sein wollt, ist sehr cool, 2 Stunden Free-Content mit sehr coolen Aha-Momenten, wie ich denke. Also ich arbeite gerade parallel dran, deswegen habe ich das so top of mind. Erfahrt ihr alles über den Newsletter. Der ist kostenlos, madamemoneypenny.de/newsletter. Da hauen wir dann raus, wenn die ersten Termine freigeschaltet sind und dann heißt es schnell sein. Und ja, da freue ich mich auch drauf, euch dann da zu sehen. Und jetzt geht's los mit dem Update aus dem September. Viel Spaß. Starten wir mit unserer ersten News. Es gibt Neuigkeiten zum Thema Altersvorsorgedepot. Ist das nun eine solide Absicherung oder eher ein riskantes Spiel? Und was sind dabei jetzt genau die Neuigkeiten? Wenn du das Money Update regelmäßig hörst und mir auch auf Instagram folgst und so weiter, weißt du, die Bundesregierung plant einerseits eine Reform der privaten Altersvorsorge und andererseits die Erweiterung der gesetzlichen Rente über das sogenannte Generationenkapital, das auch gerne mal als Aktienrente bezeichnet wird. Es sind also zwei Maßnahmen, die speziell von der FDP und insbesondere auch von Christian Lindner getrieben werden, um uns normalen Menschen die private Altersvorsorge vielleicht wieder ein bisschen einfacher zu machen und die gesetzliche auch irgendwie so hinzubiegen, dass das ganze Ding nicht komplett vor die Hunde geht. Bei der Aktienrente, die gesetzliche Rente, die sozusagen, ich sag mal, aufzumöbeln. Ja. Bei der Aktienrente geht es also im Grunde darum, dass die Bundesregierung in einen Fonds investieren will. Achtung, das soll nicht mit den Renten passieren, sondern mit anderem Geld in einen Fonds investieren will, um dann die Renditen aus diesem Fonds als Zuschuss zur gesetzlichen Rente zu nutzen und so das Rentenniveau langfristig stabil zu halten. Also da sind wir gerade. Es geht darum, den Status quo irgendwie aufrecht zu erhalten und nicht zu sagen, geil, kriegen wir alle mehr gesetzliche Rente. Es geht darum, wie ich eingangs gesagt habe, dafür zu sorgen, dass das ganze Ding nicht komplett kollabiert in den nächsten Jahren. Wir dürfen uns also nicht unbedingt auf mehr gesetzliche Rente freuen, sondern wir dürfen uns darüber freuen, dass es überhaupt noch eine gibt und dass das Rentenniveau langfristig einigermaßen stabil bleibt, was nach dem Status quo, wie es gerade aussieht, ja überhaupt nicht der Fall ist. Und aber ich sag mal, auf einem sehr, sehr geringen Niveau stabil zu bleiben. Ja, also wir reden ja immer noch von, 1.000 Euro plus minus, die den meisten von uns blühen pro Monat an gesetzlicher Rente vor Steuern, vor Inflation. Ja, das langfristig stabil zu halten, würde ich mal sagen, ist so the bare minimum, was wir von unserer Politik erwarten dürften. Aber selbst das ist ja schon sehr kontrovers und auch Aktien und so weiter und so fort. Ja, aber da steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier, dazu gibt es gar nicht so großartig was Neues. Wozu es Neuigkeiten gibt, ist eben das Aktienvorsorgedepot. Also das ist das, was wir als Privatpersonen dann hoffentlich bald nutzen können. Wie gesagt, wird haben einmal die gesetzlichen Maßnahmen mit der Aktienrente und dann wird jetzt auch noch darüber gesprochen, dass es eben neben Riester und Rürup, die ja schon staatlich gefördert werden, ist aber alles immer in diesem Versicherungsmandelkonstrukt, ist immer ein spezielles Produkt, die werden ja schon gefördert, dass daneben aber noch die private Altersvorsorge am Kapitalmarkt, die wir also alle hoffentlich mittlerweile mal betreiben, dass die auch noch steuerlich, staatlich gefördert werden soll. Das ist ja super, super gut. Ja, also über die Idee an sich habe ich schon mal im Money Update im Juli berichtet. Recht ausführlich. Das muss ich jetzt hier alles nicht komplett wiederholen. Aber falls nicht noch nicht geschehen, sollte ich auf jeden Fall Folge 361 anhören. Denn da erzähle ich nochmal genauer, was es damit auf sich hat. Also sprich unterm Strich, die bisherige Säule der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge, die wir dann als Privatpersonen machen, so, also AKA Riester und Rürup, soll eben um diese zweite Säule um die zweite Säule erweitert werden, eben das Altersvorsorgedepot. Ich investiere im Aktienmarkt, der Staat sagt, finde ich super, brauche ich nicht für deine Altersvorsorge aufkommen, machst du schön selber, bekommst hier eine gewisse Förderung. So, und da war jetzt lange gar nicht klar, wie soll das jetzt überhaupt aussehen und wie soll diese Förderung eigentlich sein und so weiter, sondern es gab erstmal nur diese Idee. Neu ist jetzt sozusagen, es wird konkreter. Das kann man aus einer Rede von Hetten Linder von Mitte September, kann man das hören und rauslesen. Das ist alles immer noch nichts, sind noch keine beschlossenen Fakten, sondern weiterhin Vorschläge, Ideen. Aber es ist ja schon mal gut, dass es da sozusagen vorangeht. Über dieses Altersvorsorgedepot sollst du also zukünftig an der Börse für deine Rente investieren können und erhältst dabei eine staatliche Förderung vom Staat. Es soll so sein, dass die konkreten Produkte, dass du die frei wählen darfst. Ja, es ist jetzt nicht nur Riester, Rürup, das ist der Vertrag, unterschreiben, für staatliche Zuschuss oder halt nicht, sondern es wird verschiedene Produkte geben, so ist die Idee, und dabei darfst du frei wählen. Wobei man noch sagen muss, dass sehr riskante Anlageklassen gesetzlich von der Förderung ausgeschlossen werden sollen. Also eine Art von Vorfilterung. Man kann sich nicht sagen, ich packe jetzt mal hier alles in Krypto. immer eine gute Idee für die Altersvorsorge. Ich packe jetzt mal hier alles komplett in Krypto und das ist jetzt meine Altersvorsorge. Zock hier ein bisschen mit rum, mach nichts anderes, ja. Und hätte dann gerne noch staatliche Förderung für mein irgendwie Rumgezocke. Dass das nicht funktioniert, ist ja irgendwie auch nachvollziehbar und in Ordnung, weil das Ziel daran ist ja ganz klar, du sollst für deine Altersvorsorge vorsorgen und nicht ein bisschen rumzocken oder den nächsten Urlaub damit finanzieren oder so. Einzelaktien, ja, werden hier in dem Konstrukt nicht als so super riskant eingestuft, dafür aber, wie gesagt, Assets wie Kryptowährung oder auch sehr kurz laufende Produkte. Also Einzelaktien, ETFs und so weiter, das, was wir eh hier machen, würde nach diesem Vorschlag gefördert werden, zu riskante Geschichten eben nicht. Wer jetzt dann mit der freien Wahl überfordert wäre, soll sich für ein sicheres Referenzportfolio entscheiden können. Das heißt, da wird dann vielleicht irgendwas vorgegeben oder hier ist die Idee so und so, investiert doch mal da rein. Wobei ich ja wieder sagen würde, ja, wer sich mit der freien Wahl überfordert fühlt, der sollte am besten ehrlicherweise gar nicht investieren, weil staatliche Förderung hin oder her, ja, wenn ich trotzdem zu einem falschen Zeitpunkt verkaufe oder so, einfach trotzdem falsche Entscheidungen treffe, nützt mir die Förderung halt auch nichts mehr, wenn alles komplett vor die Hunde geht. Ja, also was wird denn dann noch gefördert? Ja, also wenn ich mit meinem Geld auch dann nicht vernünftig umgehen kann, nützt das weder dem Staat noch mir als Privatperson herzlich wenig. Also, ja, ich verstehe schon, die müssen da irgendwas machen, müssen irgendwas anbieten, Referenzportfolio, okay, cool, für die, ich sag mal, Faulbärts oder so, die jetzt gar keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, ist immer noch besser, aber ja, soll es meiner Meinung nach auch nicht die Verantwortung des Individuums von einem wegnehmen und zu sagen, investier doch einfach mal in das und das, das würde uns jetzt auch nicht so viel weiterbringen, ehrlicherweise. Es wird nach dem Plan auch keine Beitragsgarantie geben. Ja, das heißt, es gibt keine Garantie, dass du am Ende mindestens das ausgezahlt bekommst, was du eingezahlt hast. Ja, so sind halt nun mal Aktien. Also es ist ein Aktien-ETFs und so weiter. Ein Verlustrisiko ist halt da. Das unterscheidet sicherlich ja alles von irgendwelchen Versicherungsprodukten, wo es oftmals eine Garantie mit drin gibt. Aber auch da kann es dir natürlich passieren. Ich sehe es ja auch immer wieder, Tag für Tag, ja, die Verträge, die hier bei uns im Mentoring bei uns auf dem Tisch landen und so weiter, wo du selbst nach 17 Jahren noch kein Plus in dem blöden Fonds, in deiner blöden Lebensversicherung hast, ja. Aber es ist ja trotzdem wichtig zu wissen, dass der Mantel drumherum, ja, wie das jetzt dann auch immer konkret aussieht, ist mit Risiko behaftet, weil logisch, du sollst ja auch Rendite machen, ja, einfach jetzt nur in Staatsanleihen oder aufs Tagesgeldkonto zu legen und so weiter, für 1, 2, 3, 4 Prozentpünktchen, das reicht halt einfach nicht, das ist mittlerweile wohl auch mal in der Politik angekommen, das heißt, es wird diesen Mantel geben, aber wir beschäftigen uns hier immer noch mit Aktien, ETFs und so weiter, also wo es per se ein Verlustrisiko gibt, dafür gibt es aber halt auch die Rendite. Ja, so funktioniert eben die Börse. Ohne Risiko keine Rendite. It is what it is. Deswegen auch nochmal zum vorherigen Punkt. Hier ist mal so ein Referenzportfolio und mach mal. Nee. Halte ich für keine gute Idee. Um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, hat der Lindner in dieser Rede, von der ich gerade auch gesprochen habe, für den Vergleich der bisherigen Förderung durch Riester und Rürup sich folgende Metapher ausgedacht und ich zitiere das mal gerade kurz. Wenn die Riester-Rente das Schwimmen im Schwimmbecken mit Schwimmflügen und Bademeister am Beckenrand ist, dann ist die neue Kategorie selbstbestimmtes Schwimmen in offenem Gewässer. Soweit so gut, aber was sind jetzt deine konkreten Vorteile, die dir der Staat verspricht, über dieses Vorsorgedepot eben zu investieren? Das sind im Kern zwei Dinge. Einmal gibt es einen Zuschuss, erkläre ich jetzt sofort. Und zweitens gibt es eine steuerliche Förderung. Schauen wir uns erstmal diesen Zuschuss an. Du kannst 20% Zuschuss auf deine Einzahlung, also den Investitionsbetrag, den du pro Jahr investierst, darauf kannst du 20% Zuschuss bekommen. Das heißt, du bekommst pro eingezahlten, investierten Euro je 20 Cent obendrauf vom Staat. Aber Achtung, es gibt eine Obergrenze. Du kannst bis zu 3.000 Euro pro Jahr investieren, die dann den Zuschuss erhalten, 20%. Das heißt, 600 Euro Zuschuss pro Jahr würdest du bekommen. Du kannst natürlich auch mehr Geld investieren, logisch, sollst du auch. 3.000 Euro pro Jahr retten halt niemanden. Aber dann hört halt dieser Zuschuss auf. Also du bekommst 20% bis zu einer Obergrenze von 3.000 Euro investierten Kapital pro Jahr, macht 600 Euro Zuschuss maximal. mehr. Alles darüber hinaus bekommst du natürlich immer noch deine Gewinne und Renditen und so weiter. Ist ja logisch, die nimmt ja keiner weg. Ab da ist dann aber, ich sag mal, ein stinknormales Depot. Aber immerhin Jahr für Jahr, also immer wieder aufs Neue, kannst du dir jährlich 600 Euro da noch vom Start on top saven. Also auch keine einmalige Geschichte, sondern Jahr für Jahr 600 Euro. Für etwas, was eigentlich was man machen sollte, ist das eigentlich ein ganz guter Deal, würde ich sagen. Also 250 Euro monatlich, die kannst du investieren, um halt dann noch das Maximale vom Zuschuss zu bekommen. Mach 3.000 Euro pro Jahr, mach 600 Euro Zuschuss. Alles, was darüber hinausgeht, was du definitiv, jeder sollte darüber hinaus noch einiges mehr haben, bekommst du nicht mehr den Zuschuss, aber trotzdem natürlich die reguläre Rendite und so weiter. Und da sind wir dann auch schon beim zweiten Benefit. Es gibt einen steuerlichen Vorteil. Also wir haben einmal den Zuschuss für einen Teil des Depots, wie gesagt, die 600 Euro bis zu 3.000 Euro Einzahlung. Und dann gibt es aber einen steuerlichen Vorteil, den ich auch nochmal sehr, sehr interessant finde. Denn es ist schon ein großer Unterschied zu dem, wie aktuell die Besteuerung läuft, wenn du einfach ein ganz normales Depot hast. Also wie läuft es aktuell? Wie ist es gerade normal? Ja, ich investiere mein Geld in mein Depot, in Aktien, ETFs, whatever. Und es passiert eine laufende Besteuerung Jahr für Jahr. Wie das genau läuft, super complicated, lernt ihr als Mentoring, ist halt seit 2018 neu. Muss man einfach im Hinterkopf behalten, da das Richtige anzukreuzen in der Steuererklärung und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, dir wird quasi Jahr für Jahr werden dir Steuern in Form von Euro sozusagen in Rechnung gestellt, abgezogen, abgebucht. Das heißt auch, Jahr für Jahr gehen dir halt ein paar Euro natürlich immer nur auf die Gewinne, liebe Leute. Ne? Nicht, dass ihr denkt, da wird mein angespartes investiertes Kapital wird weniger. Nee, das wird nicht weniger, es sei denn, die Aktien rauschen irgendwie runter, was natürlich auch passieren kann. Dann wird es aber auch nicht besteuert. Ja, also Besteuerung erfolgt natürlich immer nur auf das Geld, was generiert wird, auf dein Einkommen beispielsweise, ja, und so jetzt eben auch auf Kapitalerträge, ist die Kapitalertragssteuer. Ist nicht die investierte Kapitalsteuer, sondern Kapitalertragssteuer. Also Steuer 25% plus Soli plus Kirchensteuer auf die Kapitalerträge, nicht auf das Kapital. Man zahlt Steuern auf alles, so ist es halt, ja. Also ist jetzt kein Grund, Geld nicht zu investieren, weil es besteuert wird, ja. Well. Hast ja aber auch Gewinne gemacht. Alles okay, ja. Aber der große Unterschied ist, dass aktuell du rollierend besteuert wirst mit einer Vorabpauschale pipapo. Und bei dem Altersvorsorgedepot, wovon ich jetzt die ganze Zeit rede, soll es so sein, dass die Besteuerung in der Ansparphase nicht passiert, sondern erst in der Auszahlungsphase. Und das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob ich in der Ansparphase immer wieder ein paar Euro abgezogen bekomme. Das heißt, nicht meine gesamten Gewinne können wieder neue Gewinne erwirtschaften, Zinseszinseffekt. Mir wird immer ein bisschen was abgenommen. Je mehr Geld ihr investiert und je länger das da drin bleibt, umso besser. Ja, Zinseszins kann richtig schön für euch arbeiten. Sondern es wird dann so sein, in diesem speziellen Altersvorsorgedepot, dass diese Ansparphase, dass euch da gar keine Steuern abgezogen werden, auf keine Gewinne, auf nichts, so jetzt erstmal die Idee. Und dann eben, wenn ihr dann davon lebt, ja, also wenn es dann wirklich sozusagen ein Einkommen dann ist, wie auch immer diese Absparphase dann aussieht, das weiß man auch noch nicht so genau in diesem Konstrukt, dass ihr dann erst die Steuern bezahlt. Das heißt, ihr habt quasi eine Steuerstundung sozusagen, ihr hebt diese Steuer auf und das Geld kann wunderbar für euch arbeiten über die nächsten 30, 40 Jahre und das ist ein monetärer großer Unterschied. Und das sehe ich als vielleicht noch sogar den größeren Vorteil als diese 600 Euro, die auch cool sind. Aber das ist wirklich ein großer Unterschied zu dem, wie aktuelle Depots versteuert werden. Also es ist für euch sehr, sehr viel günstiger. Ja, ihr könnt dann die Ansparphase richtig schön mitnehmen, müsst keine Steuern zahlen, Zinseszins kann richtig schön wachsen. Kein einziger Euro geht euch verloren. Ihr bekommt ja Zinsen auf die Zinsen, auf die Zinsen, auf die Zinsen, auf die Zinsen. Also exponentielles Wachstum habt ihr natürlich auch jetzt aktuell, wenn euch ein paar Euro abgezogen werden, logisch. Aber wenn man es dann vergleicht, dann dürfte das Altersvorsorgedepot auf jeden Fall mit dem Endbetrag dann deutlich besser dastehen, einfach dadurch, dass euch keine Steuern abgezogen wurden. Wie gesagt, ihr solltet auch trotzdem Geld investieren, auch jetzt schon. Ja. So, ich muss auf etwas Steuern zahlen. Ihr sagt ja auch nicht, nee, ich gehe nicht arbeiten, weil dann muss ich Steuern drauf zahlen. Ja. Also Steuern sind schon ganz normal, Steuern sind eigentlich cool, weil, sagt, ihr habt Geld verdient. Ja, ist gut. Ist eine gute Sache. Das heißt, das Altersvorsorgedepot hat diese zwei großen Vorteile. Erstmal dieser Zuschuss von 600 Euro Cash in euer Depot. Und auf der anderen Seite die steuerlichen Vorteile, ja, dass die Steuer erst in der Auszahlungsphase anfällt und dann soll der Rentensteuersatz genommen werden. Also nicht Kapitalertragssteuer oder Einkommensteuer, was ja auch mal zur Debatte stehen, sondern der dann geltende Rentensteuersatz. Jetzt hat das Konstrukt natürlich auch noch ein paar Voraussetzungen und Bedingungen. Erstens, du musst mindestens 120 Euro pro Jahr über das Depot investieren. Ja, das heißt, hier wird es incentiviert, immer wieder zu sparen, nicht einfach nur mal 5 Euro reinzulegen und das war's, sondern wirklich dabei zu bleiben und immer schön zu investieren. Dann wird eine Auszahlung aus dem Depot erst ab 65 Jahren möglich sein. Finde ich irgendwie auch fair, ja, wenn man sagt, wir bezuschussen hier, dass du etwas für deine Altersvorsorge tust, dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass das Geld auch für die Altersvorsorge zumindest mal, wofür man es dann am Ende ausgibt, weiß ja auch keiner, aber zumindest mal in der Rentenphase kommst du dran und nicht nach 10 Jahren, um halt irgendwie geil nach Thailand fliegen zu können mit unserem staatlich bezuschussten Geld. Also vollkommen fair. 120 Euro pro Jahr mindestens Einlage und ab 65 Jahren. Dazu muss man sagen, hatte ich gerade schon angedeutet, wie dann die Auszahlungsphase aussehen soll, ist nicht näher definiert. Da gibt es auch verschiedene Optionen. Kennt ihr aus dem Mentoring, ja, wie man das alles so gestalten kann. Da wird sicherlich auch noch irgendwelche Restriktionen vielleicht geben, dass nicht alles auf einmal rausziehst oder wie auch immer. Ja, das steht aber noch in den Sternen. Dazu gibt es noch keine Ideen. Schön ist außerdem, soll zusätzliche Förderung für Eltern geben. Oh, wow, ja, Für Geringverdienende und auch Berufseinsteigende unter 25 Jahren. Wie ist jetzt der aktuelle Stand in der Umsetzung? Eingangs hatte ich gesagt, das sind Ideen, speziell von der FDP, speziell von Christian Lindner. Wie ist jetzt der Stand? Wie wahrscheinlich ist das, dass es alles so jetzt passiert? Das Gesetz soll noch verabschiedet werden und zwar noch im Jahr 2024, ist also noch nicht passiert, damit 2025 das Gesetz umgesetzt werden kann, formuliert werden kann. Und der Gesetzentwurf soll dann ab dem 01.01.2026 in Kraft treten. Bereits jetzt ist aber auch bekannt, dass das Wirtschaftsministerium wohl schon mal das Zeigefingerchen gehoben hat und gesagt hat, ja, wir sehen hier noch ein bisschen Änderungsbedarf hier oder da. Es ist also Work in Progress. Aber immerhin ist es Work und ist es in Progress. Ja, also für mich geht das total in die richtige Richtung. Da sind wir schon bei meiner Einschätzung. Wie finde ich das? Geht für mich total in die richtige Richtung. Ja, Menschen es auch einfacher machen, zu incentivieren, selber wieder vorzusorgen. Nicht nur mit Rürup-Riester. Ja, sorry mal, wir sehen ja, hat irgendwie überhaupt nicht geklappt. Gescheitert. Sonst ging es uns allen ja super mit unseren Riester-Verträgen. Ist halt aber nicht der Fall. Im Gegenteil. Ja, also viele rennen mit Riester durch die Gegend, sagen, ich bin ja total abgesichert. Mir wird es ja gut gehen in Rente. Nee, not so much. Ja, guck dir bitte nochmal die Zahlen an. Wie willst du denn von 500 Euro extra noch irgendwie, wie willst du denn da was mit reißen? Ja, also in meinen Augen zumindest mal teilweise gescheitertes Projekt. Umso schöner, dass da jetzt noch eine weitere Säule mit hinzugeben wird, hoffentlich. Fragen, die ich dann noch habe, ist, wie das dann konkret aussieht. Ja, also kann ich mich dann da einloggen und mir selbst die ETFs aussuchen und kann ich da auch kaufen und also kaufen können muss ich ja. Kann ich dann auch wieder verkaufen? Eigentlich sagt man, bis zu 65 Jahren sollst du da irgendwie nicht ran können. Also meine Frage ist auch so ein bisschen, wie hoch ist das Fehlerpotenzial? Ja, da sind wir wieder bei Schwimmen im offenen Gewässer versus Bademeister. Riester Rürup, da hast du keine Entscheidung zu treffen. Du packst halt Geld rein und drückst ganz, ganz fest die Daumen, dass du mit einem Plus nach 40 Jahren rausgehst, was übrigens auch nicht immer der Fall ist. Ja, gerade letztens mit jemandem gesprochen, bei unserem Mentoring, nach 17 Jahren war ihre Lebensversicherung immer noch im Minus. Wow, ja, einfach aufgrund von verschiedenen Gebühren und so weiter. Also abgefahren, einfach nur abgefahren. Und wir wissen ja auch, dass die ganzen Riester-Rürup-Verträge gerade aus dem Strukturvertrieb mit ordentlichen Provisionen behaftet sind. Ich selber keine Elite von Singen hatte, Rürup, nicht so gut ausgegangen. Gibt es natürlich auch in hübsch, hat aber keiner. So. Also meine Frage, wie gesagt, wäre dann noch, wie sieht das konkret aus? Wie hoch ist das Fehlerpotenzial? Wie viel Fehler kann ein normaler Mensch machen? Ist es dann wirklich wie, als wenn ich ein normales Depot habe, kann kaufen, verkaufen und so weiter? Weil auch da gibt es ja dann immer noch die Gefahr, dass die Leute in der Krise verkaufen und so weiter. Ich bin gedanklich bei diesem, wir haben ja ein Portfolio für dich gemacht, investier doch einfach da rein und die Leute haben wieder keine Ahnung, was sie tun. Verkaufen in der Krise oder wie auch immer, ja, haben da Überlappungen drin, whatever. Investieren eben nicht nach ihrer Risikobereitschaft, weil jedes vorgeschlagene Portfolio kann nicht auf mich individuell abgestimmt sein unbedingt. One size fits all ist dann halt auch nur one size fits all. Also Das wären jetzt noch so einige Fragen abseits der der Verbrauchsphase dann, wie die ganze Auszahlung und so weiter passiert. Frage ich mich noch, wie sieht das konkret aus? Wo kann ich mich einloggen? Kann ich da alle Entscheidungen treffen? Muss ich für den Christian anrufen, ja, ob ich dies und das da irgendwie machen darf? Wie sieht denn auch die Vorbereitung aus? Ja, also sind dann irgendwelche Kurse obligatorisch, dass ich das dann machen kann oder was? Wie groß ist der Entscheidungsraum? Wie groß ist das Fehlerpotenzial? Abgesehen davon, liebe Leute, wir warten jetzt natürlich nicht auf irgendein Altersvorsorge-Depot, was sich total toll anhört und vielleicht kommt, aber irgendwie auch nicht kommt und am Ende haben wir eh nur die Hälfte der Benefits. Ja, also es soll jetzt niemand auf den 1.1.2026 warten, um zu sagen, ja, jetzt hat der Krisi uns erlaubt, jetzt dürfen wir mal Altersvorsorge betreiben. Könnt ihr die ganze Zeit schon tun, solltet ihr auch die ganze Zeit schon tun. Wer es bis jetzt immer noch nicht macht, hat wirklich die Kacke am Dampfen so langsam mal. Und ob das jetzt staatlich gefördert ist, pipapo, ist natürlich nice to have. Aber ihr müsst natürlich so oder so auch aktiv werden und jetzt nicht darauf warten. Und klar kommt sowas auch wieder mit Regression bis 65 Jahre. Also ich will nicht jetzt mit 65 Jahren in Rente gehen. Ja, dann würde ich jetzt an die Kohle zum Beispiel nicht drankommen. Ja, es ist jetzt auch nicht das Allerheilmittel für alle, dass wir sagen, ah ja, jetzt machen wir das so und so. Ja, es ist natürlich, es macht ja total Sinn, dass es da Voraussetzungen gibt, dass jetzt nicht irgendwie gefördert wird. Wie gesagt, dein Thailand-Urlaub will ich jetzt auch nicht mitfördern. Woher kommt denn das Geld? Ja, von Steuern zahlen natürlich. Deswegen ist ja auch cool, dass es da Restriktionen gibt. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch schön, diese Restriktionen nicht zu haben, dann auch gewisse Benefits nicht zu haben, aber auch gewisse Restriktionen nicht zu haben, um sein eigenes Ding zu machen, um da ordentlich reinzubuttern und auch jederzeit an das Geld rankommen zu können und auch zu sagen, pff, ich gehe mit 60 in Rente, whatever, ich schenke daraus irgendwem noch Geld. Ja, also da fehlt ja natürlich vollkommen die Flexibilität, was aber auch fein ist, will nur sagen, nur das alleine wird auch nicht reichen. Das ist ein schönes Beiwerk, finde ich, kann man mit durchrechnen, was diese Vorschüsse da bringen und so weiter. Aber nur das wird es, glaube ich, auch nicht sein. Das ist immer gut, das auf verschiedene Säulen sowieso zu verteilen. Plus auch da müsst ihr einfach wissen, was ihr tut, euch da ein gutes Portfolio zurecht zu stricken und natürlich auch so viel Rendite machen, wie ihr dann auch braucht, ja, und da die Arbeit wird euch keiner abnehmen, ja, also die Arbeit wird euch die Politik nicht abnehmen, zu sagen, wie ist denn gerade dein Status quo, wo willst du denn hin, wie groß ist denn deine Rentenlücke, die rechnen wir hier mal aus mit Inflation und Steuern, übrigens auch in der Rentenphase, ja, ein ganz großer Fehler, den ich immer sehe, ist, jetzt habe ich die Inflation ja gar nicht einberechnet, wenn ich dann in Rente gehe, ja, well, die wird aber da sein, ja, also, Inflation mit einbringen, und zwar die ganze Zeit. Und auch die vernünftigen Renditen anzunehmen, ja. Wenn ihr in Rente habt, ihr nicht mehr die gleichen Renditen, weil ihr nicht mal das gleiche Risiko angeht, wie eine Ansparphase. All diese, ich sag mal, diese strategischen Punkte wird euch dieses Depot nicht abnehmen. Ja, bei uns im Mentoring ist Depot eröffnen und kaufen Schritt 6 und 7. Von Schritt 6 und 7. Von 7 insgesamt. Dieser ganze Unterbau davor, ja, das ist wirklich auch für euch das Beste rausholt, ja, dass ihr da strategisch sicher fahrt, dass ihr auch das investiert, was ihr investieren müsst. Schön mit den Zuschüssen und so weiter. Ja, aber wenn es ja trotzdem nicht reicht, nützt mir das am Ende des Tages auch nichts. Das wird euch kein Depot der Welt abnehmen. Die Arbeit müsst ihr so oder so noch vorher betreiben. Ob ihr jetzt ein normales Depot nehmt oder ob ihr das Altersvorsorge-Depot nehmt. Also ja, es ist am Ende, ist es im letzten Schritt nochmal eine Unterscheidung. Da kann man das machen und das machen, parallel, wie auch immer. Aber alle Schritte davor, die ganzen Entscheidungen davor, werden euch dadurch nicht abgenommen. Und das finde ich auch richtig, finde ich auch gut, weil ja, die ganzen Faulbärts müssten so langsam mal auf den Trichter kommen, ja, vielleicht sich doch damit mal zu beschäftigen, um mal einfach diese finanzielle Sicherheit herzustellen. Wie gesagt, das nimmt euch kein Depot der Welt ab. Das seid ihr. Ihr seid verantwortlich für euer Leben, also Attacke. So viel dazu. Das ist der neueste Stand zum Altersvorsorge-Depot. Kommen wir zu unserem zweiten Thema und wieder eine Gender Gap. Longevity lässt grüßen. Letzte Woche habe ich eine Podcast-Folge veröffentlicht, der Money Talk, zum Thema Financial Longevity. Falls du da noch nicht reingehört hast, würde ich dir das mal sehr stark empfehlen, das hier nachzumachen. Das ist super spannend. Financial Longevity als ja Basis für Longevity überhaupt. Und außerdem habe ich auch im November die liebe Christine Zeller bei mir im Podcast, die macht ja Lifestyle of Longevity zusammen mit Dr. Kati Ernst. Das heißt, Longevity, ja, wird uns auch hier ein bisschen noch verfolgen in dem Podcast. Ist ja ein super spannendes Thema. Und dass die Themen Langlebigkeit, Gesundheit, Frauen und Finanzen einfach untrennbar miteinander verbunden sind, zeigt leider auch eine neue Gap, und zwar der Gender Health Gap, beziehungsweise auf Longevity auch nochmal übertragen, ja, wie viel glückliche und gesunde Lebensjahre haben Männer und wie viele haben eigentlich Frauen und vor allem wie viel weniger haben Frauen. Denn laut einem aktuellen Bericht des Weltwirtschaftsforums leben Frauen, und jetzt haltet euch fest, ganze 25% weniger Jahre in guter Gesundheit als Männer. 25% weniger gesunde Jahre als Männer. Im Schnitt sind das 9 Jahre, die Frauen in schlechter Gesundheit verbringen, die Männer in guter Gesundheit verbringen. 9 Jahre! 25%! Da fragt man, das kann doch nicht einfach ein mini kleiner Fehler irgendwo in einem mini kleinen System sein. Ja, das ist so ein strukturelles Problem. Als ich das gelesen habe, ich dachte so, 25%? Seid ihr euch sicher? Sind eigentlich 5% oder 10 oder mal so ein bisschen was, ja? Fast 10 Jahre verbringen Frauen im durchschnittlich in schlechter Gesundheit. Das liegt zum Beispiel daran, dass bei Frauen Krebserkrankungen durchschnittlich 2,5 Jahre später als bei Männern erkannt werden. 2,5 Jahre später. Und Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes ganze 4,5 Jahre später als bei Männern. Das ist absoluter Wahnsinn. Das regt mich schon wieder so krass auf, wenn ich das lese. Also, warum ist das so? Ja, können wir uns wahrscheinlich alle irgendwie denken, alle irgendwie herleiten. Trotzdem nochmal Grund 1. Geschlechtsspezifische Stereotypen führen zu verspäteten oder falschen Diagnosen bei Frauen. Symptome werden einfach oft nicht ernst genommen, ja, oder dann sind sie psychosomatisch, soll sich immer nicht so anstellen, dann ist es irgendwie Stress. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Historie, ja. Man rennt von Arzt zu Arzt und denkt, ich habe doch irgendwas. Ach ja, und wie viel Stress haben sie denn und wie schlafen sie denn und pipapo, ja. Und wenn da ein Mann sitzen würde, der wäre schon lange auf dem, keine Ahnung, OP-Tisch oder so gelandet. Wahnsinn, ja, also wirklich absoluter Wahnsinn. Punkt 2. Die medizinische Forschung basiert häufig auf männlichen Daten. Das habt ihr auch bei Medikamenten und so weiter. Ja, immer die Dosierungsempfehlungen sind für den stereotypischen Mann auch ausgelegt. Nicht, also das ist auf den 1,75, 1,80, 80 Kilo Mann ausgelegt und nicht auf 1,65, keine Ahnung, 55, 60 Kilo Frau ausgelegt. Ja, es ist. Und genau so, genau darauf basieren halt auch die ganze medizinische Forschung ist von Männer für Männer. Ja, Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Hormonen. Wow! Stoffwechsel, Herz-Kreislauf und so weiter, Immunsystem, das wird alles einfach komplett ignoriert. Ja, es gibt ja auch diese schöne Beispiele, dass Herzinfarkte bei Männern sich anders symptomatisch darstellen als bei Frauen. Schlaganfälle, Herzinfarkte, ich meine, es wäre ein Herzinfarkt gewesen. Und dass das deswegen bei vielen Frauen gar nicht erst diagnostiziert wird. Bei Frauen geht das zum Beispiel in den Rücken. Die haben Rückenschmerzen. Es ist nicht dann der linke Arm oder rechte Arm oder wie das auch immer dann ist, so bei Männern, ja. Und deswegen wird, also das überhaupt mal zu wissen, das muss ja auch erforscht werden, ja. Oh, das ist ja bei Frauen irgendwie ganz anders. Und dann auch noch, dass es noch ankommt, im medizinischen Personal zu sagen, oh, da kommt eine Frau mit den und dem Symptomen, das ist was anderes als beim Mann, die hat komische Rückenschmerzen, wissen wir auch nicht wo, was das sein könnte. Oh, das könnte ja vielleicht doch ein Herzinfarkt sein oder Schlaganfall, was auch immer, ja. Ja, absolut, absolut unterirdisch. Genau, und eben auch Frauen reagieren zum Beispiel oft anders auch einfach auf Medikamente aufgrund der sehr offensichtlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau. So, Grund 3, gesellschaftlich strukturelle unterschiedliche Bedingungen, Stichwort Care-Arbeit, Stichwort Mental Load, ja, diese Belastungen, die ganz andere gesundheitliche Bedingungen für Frauen auch bedeuten, werden einfach genauso wenig berücksichtigt in diesem Gesamtkonstrukt, wie man jemanden anschaut, der gewisse Symptome hat, der krank ist, ob der berücksichtigt wird oder einfach mal gar nicht berücksichtigt wird. Also welche Folgen hat das, wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen weiterdenkt? Ja, diese verschiedenen Jahre, diese 25%, das ist ja schon ganz furchtbar, aber wie sieht denn die Zukunft davon aus? Ja, also wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass künstliche Intelligenz auch im medizinischen Bereich höchstwahrscheinlich, hoffentlich, ja, bald auch eine gewisse Funktion erfüllt. Und wenn wir aber mal darauf schauen, dass auch die KI-Daten, ja, künstliche Intelligenz basiert ja auf Daten, das sind die irgendwie aus der Luft gegriffen, das muss man ja auch füttern. So, und wenn da auch wieder nur männliche Daten reingefüttert werden, was aktuell passiert, was aktuell so ist, ja, dass auch das wieder auf männlichen Daten basiert, dann sind wir aber mal vollkommen in die falsche Richtung unterwegs. ja, ganz mal abgesehen von anderen strukturell diskriminierten Gruppen, die genauso wenig Repräsentation und Beachtung erfahren. Ja, also wenn Frauen schon als 50% der Menschheit nicht abgebildet werden, ja, wie geht es dann überhaupt mit anderen Gruppen weiter? Und besonders interessant auch, wenn wir uns jetzt mal die wirtschaftliche Perspektive davon anschauen, der Gender Health Gap oder durch den Gender Health Gap entsteht ein greifbarer wirtschaftlicher enormer Schaden. Denn wenn Frauen 9 Jahre ihres Lebens in schlechter Gesundheit verbringen, ist das natürlich, jetzt mal rein kapitalistisch gesprochen, stehen sie in dieser Zeit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Ja, sie können keinen Mehrwert erwirtschaften. Ja, sind krank, sind nur halb da, sind nicht belastbar. Logischerweise kennen wir alle, wenn wir krank sind, sind wir natürlich nicht auf der Höhe, wie wenn wir gesund sind. Ja, sie können also nicht auf produktiver Weise volle Stellen sozusagen ausfüllen, aufgrund halt von dieser längeren Krankheitsspanne. Und laut eines Berichtes könnte durch die Beseitigung der Gender Health Gap, wenn das also nicht so wäre, ja, wenn wir auch mal wie sozusagen gleichberechtigte Wesen behandelt werden würden, die Weltwirtschaft bis zum Jahr 2040 um mindestens $1 Billion jährlich angekurbelt werden und 137 Millionen Frauen Zugang zu Vollzeitstellen ermöglicht werden, wenn diese Gender Health Gap beseitigt würde bis zum Jahr 2024 wäre das sozusagen der wirtschaftliche Benefit und andersrum formuliert, aktuell haben wir einen Schaden von mindestens $1 Billion, dadurch, dass es halt so ist, wie es ist. Was ist meine Einschätzung zu dem Thema? Naja, es ist ja schon fast ermüdend, Gender Gap nach Gender Gap. Einmal im Monat, also das ist ja wirklich so unser Takt, ja. It's a new gap in town. Ach, again. Erzähl mir mehr. Was ist es denn diesmal? Ich meine, ist jetzt nicht neu, aber immer diese erschütternden Zahlen, die da halt reinkommen. Wie gesagt, es ist einfach mittlerweile schon ermüdend und vor allem, wenn man sich auch mal da klar vor Augen hält, wo wir in Sachen Emanzipation stehen und wenn es halt auch so, wenn diese Strukturen so beibehalten werden, trotz Innovation auf technischer Ebene wie jetzt KI, aber dadurch, dass das auch wieder von Männern für Männern gemacht ist, ja, habe ich immer das Gefühl, dass das Problem verschärft sich noch. Ja? Also ich sehe da irgendwie überhaupt gar kein Licht am Ende des Tunnels bei solchen Themen so richtig. Abgesehen davon, ja, Hauptlearnings für euch. Erstens, investiert in eine langfristige Gesundheit. Da sind wir beim Thema Longevity. Ja, langfristig gesund zu bleiben heißt, sich jetzt vernünftig zu ernähren, sich jetzt vernünftig zu bewegen. Ihr entscheidet heute über euren Gesundheitszustand mit 60, 70, 80 Jahren. Das macht ihr nicht erst, wenn ihr 50 seid. Das Thema ist dann durch. Ja, dieses langfristige Denken, das Gleiche auch mit Finanzen ist, das Gleiche mit Gesundheit, das Gleiche mit Beziehungen. Also alle Lebensbereiche, alles, wofür es sich lohnt zu leben, ja, ist alles langfristig ausgerichtet. Also investiert da in eure langfristige Gesundheit und zwar jetzt. Fangt jetzt damit an. Ja, denn euer Lebensstil heute entscheidet darüber, wie ihr in 30, 40 Jahren aussehen werdet. Also gesundheitlich, auch körperlich, aber vor allem, wie der gesundheitliche Zustand ist. Ja, und es sind oft die kleinen Entscheidungen, die da echt einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Hört da super gerne bei Lifestyle of Longevity rein. In dem Podcast hört unbedingt mein Money Talk dazu an. Denn da gehe ich auch nochmal sehr auf die Verzahnung zwischen Finanzen und Longevity ein. Ja, was kostet das eigentlich, wenn wir länger leben, wenn wir einfach mehr Jahre vor der Brust haben, die es halt auch zu finanzieren gilt, ne? Und da, erzähle ich auch recht lange über einen super wichtigen Aspekt. Wir werden alle länger arbeiten müssen. Vielleicht auch wollen, weil wir fitter sind, ja, weil wir mental fitter sind, weil wir körperlich fit sind. Aber eben auch, weil es finanziell notwendig ist. Für ganz, ganz viele ist es jetzt schon finanziell notwendig. Die wissen es aber nicht, weil sie ihre Zahlen nicht kennen. Ja, immer dieses mit 67 in Rente gehen. Bin mal gespannt, wer sich das aus meiner Generation leisten kann. So, ne? Sicherlich nicht der Großteil. So. Und da, ja, dann kommt dann wieder die Brücke wieder zurück zur Gesundheit, ja, wenn es heißt, wir müssen alle in Zukunft länger arbeiten gehen und dabei ist mir jetzt egal, was die gesetzliche Rente sagt, ja, mir geht es jetzt nicht um das Renteneintrittsalter, was sich der Staat irgendwie mal überlegt, sondern deine Realität, wie ist deine Realität, wann kannst du es dir finanziell erlauben, in Rente zu gehen, darum geht es, nicht was die Politik irgendwie festlegt, so, kannst auch mit 67 in Rente gehen, von staatlicher Seite aus, hast aber keine Kohle, ja, dann musst du halt noch weiter arbeiten, bis du 75 bist oder was auch immer. Und wie gesagt, das ist für sehr, sehr viele jetzt schon die Realität in Zukunft, die sie nicht sehen wollen oder die sie nicht kennen. Und es wird in Zukunft ja noch viel krasser der Fall sein. Wir leben ja eh auch schon länger. Ja, dazu muss ich nicht Longevity Lifestyle. Das macht die medizinische Fortschritt und so weiter, macht das von ganz alleine. Die Lebenserwartung steigt ja auch ohne unser Longevity-Trend zu tun, ohne dass wir jeden Tag ein paar Hanteln in die Luft schmeißen. So. Das heißt, das ist schon die Realität. Das ist die Zukunft, das ist jetzt schon unsere Zukunft. Und wer davor die Augen verschließt, wird einfach sehr, sehr schlechte Karten haben. Aber wie gesagt, um länger leben zu können, aufgrund eh schon der steigenden Lebenserwartung, das zu finanzieren, musst du höchstwahrscheinlich länger arbeiten. Dafür wiederum musst du gesund sein. Ja, und dafür wiederum legst du im Hier und Jetzt schon den Grundstein. Und da, wir ändern jetzt auch nichts an der Gender Health Gap und so weiter. Das ist einfach ein strukturelles Problem, aber es zeigt mir immer mal wieder, selber die Entscheidung treffen, selber so gut wie möglich für sich vorsorgen und nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern eben auch in gesundheitlicher Hinsicht. Finanzielle Zukunft aber natürlich auch, ja. Es soll dir ja im Alter gut gehen. Du willst im Alter ja auch deinen Lebensstandard halten. Du willst ja jetzt nicht 40 Jahre buckeln ein bisschen was wegsparen und so weiter. Und es reicht halt aber nicht. Und dann in deinem schönen Lebensabend, wenn du sagst, ja geil, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten, dann musst du dich so krass runterschrauben vom Lebensstil, was irgendwie auch nicht schön ist. Ja, und das kostet auch alles Geld. Ja, das Leben kostet nun mal Geld in unserer Kultur. So ist es halt, ja. Also auch da investiert wirklich in eure finanzielle Zukunft. Plant gesundheitliche Ausgaben auch idealerweise mit ein, ja, Sport und so weiter. Dazu gehören aber auch soziale Kontakte. Ja, also was jetzt alles so zum Gesundheitsthema mit dazu gehört, es kostet einfach Geld, es kostet Geld im Hier und Jetzt und es kostet einfach auch einiges Geld in Zukunft, euren Lebensstil dann auch weiter zu finanzieren. Ja, wie gesagt, egal, ob ihr jetzt 80 werdet oder 120, ja, es kostet alles Geld, es will alles finanziert werden, wie man das ausrechnet und so weiter, lernst du alles bei mir im Mentoring, hör dir auch gerne wirklich nochmal die Financial Longevity Podcast-Folge dazu an, da mache ich ein paar Rechenbeispiele und auch, was die Lösung dafür ist, das geht jetzt alles sehr, sehr viel zu weit, aber ich wollte den Anlass dieser Gender Health Gap nochmal nutzen, um den Zusammenhang jetzt einmal hier ganz kurz nochmal zu bringen zwischen eben Gesundheit und Finanzen. Und auch da wieder, Finanzen ist halt die Basis für alles. Wenn du finanziell nicht gut aufgestellt bist, hast du nicht die Kohle für einen besonders gesunden Lebensstil. Ja, für irgendwie Sport, für soziale Unternehmungen und so weiter, auf einem gewissen Level, wie du es vielleicht bräuchtest. Also schaut im Hier und Jetzt auf eure Kohle, ja, lernt sparen, legt euch Kontensysteme an und so weiter. Das lernt ihr alles in Finance First. Und der zweite Schritt ist, das Geld zu investieren, ja, Vermögen aufzubauen für später, wann auch immer später sein wird und auf dem Weg dahin aber auch wirklich euch zu pflegen, gesund zu bleiben, vor allem auch mental fit zu bleiben. Ja, das Körperliche ist für mich das eine. Ich glaube, das Mentale wird einfach immer, immer wichtiger in Zukunft. Da mental offen zu bleiben, fit zu bleiben, investiert in euch selber, in Fortbildung und so weiter. Weil klar ist auch, ja, also dieses ganze KI-Gedöns, was uns da jetzt gerade erwartet, die Umwälzungen werden immer schneller, werden immer radikaler und immer schneller. Und die Leute, die da on top bleiben, die werden halt gewinnen. Und alle anderen werden leider untergehen. Ja, also wie wahrscheinlich ist es, dass dein Job, so wie du den heute ausübst, wie wahrscheinlich ist es, dass es den in 20 Jahren noch genauso gibt? Und ich rede nicht von 50 Jahren, sondern ich rede von 20 Jahren. Wahrscheinlich könnte man auch von 10 Jahren reden. Ja, was ich damit sagen will, bleibt on top. Ja, bleibt dabei, bleibt offen, investiert in euch, in euer Mindset, in eure Resilienz, in euren gesunden Körper, aber eben auch in euren gesunden Geist, damit ihr einfach zukunftsfähig bleibt als Individuen. So, und diese ganzen Gaps und so weiter, das ist einfach maximal frustrierend, nützt uns aber auch nichts. Das Einzige, was wir machen können im Hier und Jetzt, ist gute Entscheidungen für uns selber und unsere Familien zu treffen und dafür zu sorgen, uns so weit wie möglich unabhängig von solchen Systemen zu machen. Und klar ist auch, leider, ja, wenn ich mehr Geld habe, habe ich auch besseren Zugang zur Medizin. Punkt. So ist es halt. Ja, so viel zur Gender Health Gap, die wir hoffentlich immer noch schließen werden. Aber jetzt heißt es einfach auch, für euch selber vorzusorgen, ist einfach immer, immer, immer in allen Bereichen die beste Idee, die beste Maßnahme, die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Der Tilda-Fonds unterstützt von Gewalt betroffene Frauen. Wir sind ja jetzt gerade eh schon bei den harten Themen angekommen. Deswegen habe ich auch noch diese News mitgebracht. Eine Triggerwarnung vorab. Es geht hier um geschlechtsspezifische Gewalt. Die Organisation Stadt Blumen hat in der Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe den Tilda-Fonds gegründet. Dieser Fonds soll ab Januar 2025, also schon relativ bald, schnelle finanzielle Unterstützung für Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt bieten und dabei eben schnelle und unbürokratische Unterstützung für Betroffene liefern, und zwar hauptsächlich in monetärer Form. Warum ist dieser Fonds überhaupt notwendig? Naja, geschlechtsspezifische Gewalt ist sehr, sehr weit verbreitet. Wenn ich diese Zahlen nur kriege, läuft mir kalt den Rücken runter. Wir leben andere in unserer kleinen Bubble und heile Welt und alles ist cool, aber eigentlich sieht die Welt da draußen dann doch ein bisschen anders aus. Etwa jede dritte Frau ist oder war von körperlicher und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Jede dritte Frau. Jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Nicht nur angegriffen. Getötet. Jeden zweiten Tag. Heute und übermorgen. Jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Absolut. Keine Ahnung, was man zu sagen soll. Und das betrifft wirklich alle Gruppen innerhalb unserer Gesellschaft. Ja, das ist nicht einfach nur eine bestimmte Randgruppe oder so oder eine bestimmte soziale Schicht, wenn man so will. Es betrifft wirklich alle Gruppen unserer Gesellschaft. Es ist ein absolutes Riesenproblem. So, und das nächste Problem ist aber auch, dass die aktuelle staatliche Unterstützung da nicht ausreicht, um mal halt diesen Frauen zu helfen. Es fehlt den Frauen teilweise an Fahrtkosten in eine sichere Unterkunft, Geld für notwendige Hygieneprodukte, Geld für Kinderkleidung. Ja, also von bis, wenn man Opfer von Gewalt wurde und auf einmal in dieser Situation da alleine steht oder fliehen muss oder was auch immer. Und es kostet, ich bin ja immer dabei, es kostet halt alles Geld. Ja, und wenn ich mir nicht die Fahrtkosten leisten kann für ein Bahnfahrticket, um von A nach B zu kommen, in eine sichere Unterkunft zu kommen, dann ist das in Deutschland absoluter Wahnsinn, ja? Frauenhäuser und Beratungsstellen sind einfach oft schlichtweg überlastet. Ja, es gibt einfach zu viel dieses Leids, zu viel dieser Gewalt, als dass wir das irgendwie tackeln könnten. Was ich auch schon, ja, in Deutschland absolut Wahnsinn finde. Naja, umso besser, dass es da diesen Fonds gibt, der soll jetzt helfen. Hauptziel ist eben schnelle, unbürokratische Hilfe dahin zu bekommen, wo es notwendig ist. Zum Beispiel durch Finanzierung von Umzügen, Möbeln, Alltagsbedarf, Prozesskosten vor Gericht, ja, Dolmetscherin, Therapien, Kinderkleidung, ja, die Kinder zu versorgen, whatever, ja, also wirklich diese Dinge zu finanzieren, die einfach unumgänglich sind in solchen Situationen, ja. Und da erstmal Soforthilfe zu leisten, um die Frauen auch dahin zu bringen, auch rechtliche Ansprüche dann durchsetzen zu können, überhaupt die Kraft dafür zu haben, überhaupt die finanziellen Mittel auch zu haben und sich diese Frauen dann eben ein gewaltfreies, neues Leben aufbauen können. Was können wir alle tun? Spenden sind natürlich sehr, sehr herzlich willkommen, insbesondere da sich die Organisation gerade noch im Aufbau befindet. Wie gesagt, die gehen ja erst noch an den Start, aber ja, viel hilft, viel Geld jetzt schon mal zu haben, ist super gut. Auch Sichtbarkeit auf Social Media hilft natürlich der Initiative, also spread the word, spendet Kohle dahin, Spenden sollte sowieso idealerweise ein fester Bestandteil eures Kontenmodells sein, ja, eures auch einfach Money Mindsets, eure Geldgewohnheiten, Geld zu spenden. Nehmt das doch super gerne als Anlass, 10%, wie viel auch immer eures Nettogehaltes dahin zu spenden. Ihr findet das Ganze unter tildafonds.org, also Tilda wieder Vorname, T-I-L-D-A und dann Fonds, F-O-N-D-S.org. Da findet ihr alle Informationen, auch mit FAQ und eben auch den Spenden-Button. Da könnt ihr dann eure Spenden hinsenden. Wie finde ich das? Warum nehme ich dieses Thema überhaupt mit ins Money-Update hier auf? Der Hintergrund des Tilda-Fonds zeigt einfach die harten Fakten und wo wir aktuell stehen. Und ja, wie gesagt, so in unseren Bubblen ist das oftmals irgendwie heile Welt. Man bekommt da, oder ich bekomme von sowas auch relativ wenig irgendwie mit, wenn dann nur in den Nachrichten. Aber auch da wird ja auch nicht jeden zweiten Tag über ein Femizid berichtet. Und auch da die Sprache schon, ne? Also ganz oft ist es, und also man muss ja auch wirklich sagen, die letzten Wochen hat sich sowas einfach auch extrem gehäuft. Ja, wir hatten dieses ganz furchtbare Ereignis in Frankreich mit der Rentnerin, was ich jetzt auch gar nicht hier weiter ausführen möchte. Wir haben irgendwelche Typen, die ihre Frauen oder Ex-Frauen mit Säure überschütten. Auch wieder eine Sportlerin, eine Athletin. Die nächste Athletin wird getötet und im Mixer püriert. Und ich frage mich, was ist eigentlich los da draußen? So. Und wenn ich dann noch höre, dass in Deutschland jeden zweiten Tag eine Frau von männlicher Gewalt getötet wird, ist das für mich ein absolutes, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es betiteln soll, also einfach nur schlimm. Ja, und deswegen finde ich es umso schöner, dass es diesen Tilda-Fonds jetzt gibt. Deswegen habe ich das auch hiermit aufgenommen, ja, um nochmal spread the word. Es ist wirklich so wichtig, dass es solche Organisationen auch gibt, wenn es unser Staat nicht so richtig auf die Reihe bekommt, weil Geld für andere Sachen irgendwie wichtiger sind oder so. Ja, wir müssen es mal wieder irgendwie selber wuppen. Also deswegen habe ich es mit aufgenommen. Super, super wichtiges Thema, einmal dafür zu sensibilisieren und euch vielleicht nochmal einen Ansporn zu geben, zu spenden, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt. Und natürlich auch idealerweise vielleicht dahin zu spenden, wo es auch wirklich bei unserem Thema bei Frauen ankommt, bei Kindern ankommt, bei Mädchen ankommt. Ja, und ich hoffe eben, dass ich euch dadurch ein bisschen inspirieren konnte, hinzuschauen, nachzufragen, zu helfen und ja, vielleicht ja sogar auch mit finanzieller Unterstützung, beispielsweise für diesen wunderbaren Tilda-Fonds. Kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. Der Albtraum vom Eigenheim. Ein finanzielles Fass ohne Boden, das auch noch unglücklich macht. Oha, was ist denn da los? Dass ich jetzt nicht unbedingt größter Fan vom Eigenheim bin, habt ihr, glaube ich, mitbekommen, wenn ihr mir schon ein bisschen länger vielleicht auch folgt. Aber mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die finanzielle Komponente. Das ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema für sich. Nur mal ganz kurz angerissen, wenn jetzt alle sagt, so, oh, aber Eigenheim ist doch irgendwie das, ja, ist doch irgendwie die finanzielle Sicherheit und so weiter. Maybe, aber eigentlich eher nicht. Nur mal ganz, ganz kurz. Was daran, übrigens nicht nur ich skeptisch sehe, sondern auch viele andere, das Eigenheim, ja, viele übernehmen sich beim Eigenheim finanziell, ja, da muss es noch das sein und da muss noch die Küche für, wenn wir schon mal bauen, dann aber auch richtig und so, ja, das heißt, viele übernehmen sich finanziell, obwohl sie sich das eigentlich leisten können, aber sind so in diesem emotionalen, naja, wenn schon, denn schon, was ich auch total nachvollziehen kann, aber finanziell eben nicht die beste Entscheidung, dann hast du immer wieder Folgekosten mit Reparaturen und so weiter, die du nicht auf jemand anderes abwälzen kannst, umlegen kannst, auch nicht steuerlich Geld machen kannst, bringt dir keine Einnahmen. Ja, oft höre ich, ja, aber ich habe ja mein Eigenheim dann in der Rente, so davon lebe ich ja dann. Dann sage ich, ja, und wer bezahlt? Dein Eigenheim bezahlt nicht dein Essen. So, dein Eigenheim bezahlt ausschließlich deine Miete, produziert aber auch gleichzeitig noch Kosten durch Instandhaltung und so weiter. Und das ist ja nun mal nicht von der Hand zu weisen, dass in einem Haus, je älter es wird, immer mehr zu machen ist und immer muss das ganze Dach neu und die Heizungsanlage und was nicht alles. Also es ist halt, ist einfach ganz, ganz logisch, dass so etwas natürlich auch instand gehalten und gepflegt werden will. Ja, und das sind dann so die Geschichten, wo ich dann, ja, vielleicht bei mir im Mentoring zwischendurch auch mal so sagen muss, ja, das ist, oder auch im Finance First, ja, aber ich habe ja das Eigenheim und dann sage ich, ja, das Eigenheim, das bringt kein Geld zu dir. Ja, es nimmt dir Geld weg, ja, du musst keine Miete zahlen, hast aber trotzdem den Kredit. 40 Jahre lang durchschnittlich zahlen die Deutschen ihren Kredit für ein Eigenheim ab, hast keine Mieteinnahmen, sowieso nicht, ja, weder in der Zeit noch irgendwie später. Das ist halt der große Unterschied zu einer vermieteten Immobilie. Da bezahlen quasi die Mieter sozusagen den Kredit ab, kann alle möglichen Sachen, alle möglichen Kosten steuerlich geltend machen und so weiter und so fort. Also finanziell nur mal ganz grob angerissen, ja, warum das Eigenheim ist immer eine Lifestyle-Entscheidung. Es ist eine emotionale Entscheidung. Ich kann es total nachvollziehen, wenn man sagt, ich möchte unabhängig sein von Mietsteigerungen. Ich möchte unabhängig sein von Eigenheim, Eigenbedarfsgeschichten. Ich möchte einfach meine vier Wände haben, da meine Familie aufbauen und auch hier so für immer sozusagen auch bleiben zu können, hat total emotionalen Wert. Nur oftmals werden diese finanziellen Nachteile, entweder sie werden gar nicht erst gekannt oder erkannt, vielleicht auch von dem emotional so ein bisschen überlagert. Ja, dass man, ja, aber trotzdem und so, ja. Und da gilt es halt einfach, auf beiden Ebenen eine gute Entscheidung zu finden, zu treffen. Und darum geht es nämlich jetzt eigentlich in dem Aspekt, den ich jetzt mit euch nochmal beleuchten möchte. Denn sehr, 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 sehr spannend fand ich in diesem Zusammenhang eine Studie der Uni Basel und sie basiert auf Daten von 800 deutschen Haushalten, die über mindestens 10 Jahre lang zu ihrer Lebenszufriedenheit befragt wurden. Also echt viele 800 deutsche Haushalte, das ist schon eine Menge, 10 Jahre lang, also wirklich eine Langzeitstudie. Und im Fokus lag dabei eben der Fokus lag dabei auf der Zufriedenheit vor, während und nach dem Eigenheimkauf. Vielleicht dämmert es euch schon, in welche Richtung das Ganze geht. Also Ergebnis der Studie. Mega spannend, love it. Die Vorfreude aufs Eigenheim wächst in den Jahren vor dem Umzug konstant an. Ja, ab so 3,5 Jahre davor, wenn die Entscheidung getroffen ist und die ersten Bausachen und so weiter, ja. Oder wenn man sich damit beschäftigt, kann ja auch was kaufen, muss ja nicht mal bauen. Also die Vorfreude wächst konstant. Ja, man freut sich immer mehr darauf, endlich diesen Umzug dann machen zu können, endlich einzuziehen. Kurz nach dem Einzug folgt der absolute Höhepunkt des Glücks. Wenige Wochen danach kommt so richtig, boah, geil, ja, und guck mal, und jetzt sind wir hier, alles ist gesettelt, ja, alles umgezogen, alles eingerichtet, mega geil. Und danach, jetzt kommt's, nimmt die Zufriedenheit rapide ab und pendelt sich nach so 6 Jahren, also 6 Jahre nimmt es immer Stück für Stück ab, pendelt sich nach so 6 Jahren auf einem leicht höheren Niveau ein als vor dem Kauf. Die Zufriedenheit erreicht aber nie mehr das ehemalige Hoch, was man mal hatte, ja, direkt nach dem Einzug und so weiter. Diese ganze Euphorie und so macht irgendwie auch Sinn, ja, es spielen natürlich noch andere Glückshormone und so weiter, es ist ja dann einmal getriggert. Es gibt also langfristig keinen Glückszugewinn durch das Eigenheim. Und da kollidieren natürlich krass die Erwartungen mit der Realität. Ja, das Spannende ist nämlich, die Käuferinnen überschätzen ihre zukünftige Lebenszufriedenheit sowohl vor als auch nach dem Kauf. Ja, also es ist eher so, oh ja, wenn wir unser Eigenheim haben, dann wird alles besser, dann wird unser Leben besser, dann sind wir viel zufriedener und so weiter. Und es ist einfach nicht der Fakt. Also sie überschätzen das enorm, wie glücklich, wie viel an mehr Glück quasi dieses Eigenheim bringt. Und es wird halt einfach nicht erfüllt. Ja, die Leute erwarten eine drastische Steigerung ihrer Lebenszufriedenheit dadurch, dass sie plötzlich im Eigenheim leben. Ja, also von außen betrachtet ist irgendwie so ganz logisch. Ja, und man kennt es ja selber irgendwie auch. Ich kenne es auch, wenn ich umziehe oder so. Ja, oder irgendwas so, boah, und jetzt wird es irgendwie richtig geil und so weiter. Und Fakt ist ja aber auch, man gewöhnt sich einfach dran. Es setzt einen Gewöhnungseffekt ein. Ja, so ein paar Wochen findet man es ja irgendwie mega geil. Und der Mensch ist, und wir sind Gewöhnungstiere. Ja, wir gewöhnen uns dran. Und das ist dann die neue Nulllinie. Sagen, ja. Und da muss wieder das Höhe und da muss nochmal irgendwie geiler sein und so weiter, wenn man das nicht vernünftig im Kopf irgendwie gemanagt bekommt. Oder man wird dann einfach unzufrieden. Und laut dieser Studie betrifft es besonders statusorientierte Menschen, dass die dazu neigen, ja, überhöhte Erwartungen aufzubauen. Finde ich auch ganz interessant. Ne? Menschen, die statusorientiert sind, das ist so dieses höher, schneller, weiter und auch nach außen zeigen und so. Ja, es klingt fast schon so ein bisschen, ich muss nach außen zeigen, wie glücklich ich bin. Und deswegen rede ich mir ein, dass ich selber auch super glücklich sein werde, weil alle haben jetzt ein Eigenheim und ich muss das jetzt irgendwie auch haben und so weiter. Aber die Realität sieht dann leider, das finde ich ja schon fast tragisch, ja, wenn man überlegt, wie viel Herzblut da auch drin steckt und wie viel Veränderungen und wie viel, finanzielle Schaden sozusagen. Und dann macht es ja irgendwie nicht mal glücklich. Ist ja schon irgendwie eine traurige Sache. Vor allem, wenn man denkt, ja, das würde es irgendwie alles ändern. Aber es ist genauso wie der neue Job. Ja, das ändert auch nicht dein komplettes Leben. Die neue Partnerschaft ändert auch nicht dein komplettes Leben. Ja, die Leute vergessen mal, ihr nehmt euch ja mit. Ihr nehmt euch mit. Ihr seid die Konstante. Ja, die Veränderung beginnt hier drinnen. Hier drinnen beginnt die Veränderung über eure Lebenszufriedenheit ab einem gewissen Grad. Ja, weiß ich auch. Ja, also ich sag mal, auf dem Grad, auf dem die meisten von uns jetzt hier, die das jetzt hören und sehen, sich befinden. Logisch natürlich auch, wenn ich gar kein Geld habe. Ja, natürlich macht mich dann mehr Geld exponentiell glücklicher. So, aber ob ich jetzt, keine Ahnung, in einer 150 Quadratmeter Wohnung in Prenzlauer Berg wohne, so, oder ob ich dann ins Eigenheim ziehe, da ist der Uplift jetzt auch nicht mehr so riesig, ist auch nicht mehr so enorm, aber diese Erwartungen werden also darauf projiziert. Genau, und diese Statusmenschen sozusagen, was da natürlich auch nochmal passiert ist, dass das eigene Leben vor allem auf extrinsische Faktoren wie Einkommen, Erfolg, Status und so weiter ausgerichtet ist und man verpasst aber gleichzeitig, worum es halt eigentlich geht, nämlich Familie, Freundschaft, Gesundheit, also eigentlich eher so die intrinsischen Werte. Und dadurch kommt halt dieses Missverhältnis zustande, dass so viel auf ein externes Gut projiziert wird, dieses Eigenheim, und das aber schon gar nicht zu erfüllen ist quasi. Und nun ist es ja auch so, dass so ein Eigenheim auch viele neue Baustellen mit aufmacht. Ja, es ist ja nicht so, ich ziehe da ein und irgendwie alles ist tutti, sondern ein Eigenheim bringt vor allem eins, zusätzliche Verantwortung. Vor allem auch in finanzieller Hinsicht. Ja, auf einmal bin ich selber auch für alles verantwortlich, wenn ich vorher zur Miete gewohnt habe. Und jetzt auf einmal bin ich hier im Eigenheim und muss alles selber machen. Ja? Wenn im Haus was kaputt geht, kannst du nicht einfach einen Hausmeister anrufen. Eine Hausmeisterin gibt's halt nicht. Ja? Bist du selber, ja? Du musst entweder selbst reparieren, dich darum kümmern, das ist alles Aufwand. Vielleicht bei manchen Dingen weiß man auch gar nicht, wie die so richtig funktionieren und so. Muss man sich erstmal irgendwie reingraben. Dann musst du es auch alles selber bezahlen, hast parallel auch den Kredit am Laufen und so weiter, ja? Und ja, nicht nur eben, wenn was kaputt geht, sondern auch ganz generell die Instandhaltung und so. Das kann natürlich auch viel Druck ausüben. Ja, auf der einen Seite habe ich sicherlich das Plus an Lebensqualität und Garten und so weiter und diesen ganzen emotionalen Wert. Auf der anderen Seite habe ich aber auch alles, was da auf der sozusagen auf der anderen Seite der Medaille auch noch mitschwingt. Dieses mehr an Verantwortung, mehr an Kosten, mehr an Unsicherheit wahrscheinlich auch. Und ja, dass das dann nicht dieses komplette High so ausfüllt, wie man sich das vorstellt, finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Und es gibt noch einen spannenden Erklärungsansatz aus der Studie. Da gibt's nämlich, wird die Theorie aufgestellt, dass Menschen nur die Vorstellung ihrer eigenen Präferenzen verfolgen, nicht aber ihre tatsächlichen Präferenzen. Was meine ich damit? Stichworte Sozialisierung, Werte, Erziehung, Glaubenssätze und so, ja. So sitzt also am Ende des Tages, wenn es ganz schlecht läuft, und das ist ja die Erklärung in dieser Studie, das ist jetzt nicht meine Meinung so, sondern es ist wohl wirklich, also das ist ein Erklärungsansatz, warum die Menschen dann nicht glücklicher sind, wenn sie doch eigentlich das haben, was sie denken, was sie glücklicher machen würde oder auch sollte, ist eben dieser Ansatz, dass, ja, ist mal plakativ gesprochen, die Leute sitzen in dem Haus und merken im Zweifelsfall, einen absoluten Ernstfall, Worst Case, merken dann, dass sie da gar nicht sitzen, weil sie wirklich dahin wollten, weil sie wirklich das wollten, dieses Eigenheim mit allem Plus und Minus, was damit dazukommt, sondern dass es eigentlich die Vorstellung vom Leben ist, die sie so mitgegeben haben, vielleicht von den Eltern, ja, eigenes Heim und so weiter, man macht das halt so, die Freunde machen das so, die Eltern machen das so, bumm, Glaubenssatz, Eigenheim ist, wenn du ein Eigenheim hast, hast du es geschafft, so. Und das dann zu erkennen, ob jetzt bewusst oder unterbewusst da zu sitzen und zu denken, so, fuck, jetzt habe ich den ganzen Aufwand und pipapo und eigentlich, ja, ist ja cool, aber ist auch nicht so geil, wie ich dachte. Und eigentlich so, warum haben wir das jetzt gemacht? Ja, ist ja, also wie gesagt, schon fast dramatisch, dass das halt passiert. Aber das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, das sind Glaubenssätze, das ist etwas von jemand anderen übernehmen, auch finanzielle Glaubenssätze und so weiter, ist ja auch genau das, immer dieses so, man macht das so, man macht das so. Man kauft sich ein Auto, ich besitze kein Auto. Man kauft sich ein Eigenheim, ich besitze zum Beispiel kein Eigenheim. Ja, so, es gibt natürlich auch immer irgendwo das Gegenbeispiel, aber es muss man halt finden, diese neue Welt muss man halt finden. Wenn man immer im gleichen Umfeld rumschwimmt, wo alle immer das Gleiche machen, fehlt natürlich auch dieser Input einfach von außen oder diese Reflexion. So, ja, warte mal, das geht ja auch anders. Ja, ich kann ja auch Geld verdienen, ohne zu arbeiten. Ich kann es auch investieren und da wie das an der Börse sozusagen mehr. Das sind alles so die Sachen. Und dann, wie gesagt, in Kombination mit den Glaubenssätzen ist einfach total kritisch und auch schade, wenn man dann irgendwann in der Lebensmitte so merkt und sich denkt, warte mal, wie bin ich jetzt eigentlich hier hingekommen? Ja, und so geht es ja nun mehr auch wirklich sehr, sehr vielen Frauen, die sich sehr aufopfern für die Familie, die zurückstecken in der Partnerschaft, die zurückstecken im Beruf, weil das macht man halt so, wird ja von der Gesellschaft von Frauen auch so erwartet. Und irgendwann ist man Mitte 40 oder Mitte 50 oder wie alt auch immer. Und ich so, warte mal, wo war ich eigentlich die letzten 15, 20 Jahre? Ja, wo würde ich eigentlich berücksichtigt? Naja, wenn du dich nicht berücksichtigst, dann berücksichtigt dich halt niemand. Das ist halt, klingt hart, aber so ist es halt, ne? Und deswegen auch da, ich will es gar nicht so weit ziehen, aber es ist die Lösung. Die Lösung ist zu reflektieren. Die Lösung ist, eigene Ziele im Leben zu haben. Die Lösung ist, den Trotz zu verlassen, in ein anderes Umfeld zu gehen und zu schauen, gibt es da noch eine andere Welt? Wie machen andere das denn außerhalb meines Umfeldes? Man kann ja auch schön zur Miete wohnen. Also, nimm mich als Beispiel. Ja, ich wohne wunderschön zur Miete in einem wunderschönen Haus. So, hier ist auch zwischendurch mal was kaputt. Ich habe damit aber nichts zu tun. Ich muss das weder bezahlen, noch irgendwie Handwerker suchen. Ja, ich kriege einen Termin, wann ein Handwerker kommt, um irgendeine Anlage wieder zu reparieren. Und dann mache ich die Tür auf und dann mache ich die Tür wieder zu, wenn er weg ist. Und mit allem anderen habe ich nichts zu tun. So. Jetzt kann man sagen, ja, mir gehört das auch nicht. Ja, ist auch cool, muss mir auch nicht gehören. Das hat immer Vor- und Nachteile. So. Und dann zu entscheiden, wie hätte ich es denn gerne? Und wie gesagt, ich kann dieses Emotionale total verstehen, aber das sollte halt nicht alles sein, wenn man auch so weitgreifende finanzielle Entscheidungen trifft. Und ich will das Eigenheim jetzt gar nicht zu madig reden. Wie gesagt, ich kann es total verstehen. Aber ich finde es halt trotzdem auch immer wichtig, gerade solche riesengroßen, so großen Entscheidungen, man kann natürlich alles wieder rückgängig machen und so weiter, aber wer da bitte Bock drauf? Ist auch noch ein Nachteil am Eigenheim. Du baust dir dein Haus so, wie du es gerne hättest. Das ist wahrscheinlich ein bisschen individuell, ein bisschen hier, ein bisschen da. Die Wahrscheinlichkeit, dass das auf jemand anderes genauso auch passt, dass er, boah, finde ich richtig geil, zahle ich den Mehrwertbetrag dafür, ist auch relativ gering. Okay, ich mache mal hier zu. Ja, also Eigenheim finanziell nicht so rosig, wie es oftmals dargestellt wird. Jetzt stellt sich auch noch raus, es erfüllt auch nicht die Glückszufriedenheitserwartung, mit dem man in so einen Prozess reingeht. Unterm Strich bleibt dann vielleicht noch so die Sicherheit, emotionale Sicherheit. Was unterm Strich nicht bleiben sollte, ist irgendwelche Statussymbole, die ihr euch aufbaut, um mithalten zu müssen und so weiter. Das fängt bei den neuesten Schuhen an, geht über den neuesten Laptop, geht hin bis zum Eigenheim. Ja, entwickelt sich so schön im Laufe des Lebens, dass es immer mehr, immer teurer wird. Versucht einfach eine gute Lösung für euch zu finden. Und wenn ihr euch fürs Eigenheim entscheidet, ist ja auch cool. Ja, meinen Segen habt ihr, aber versucht doch idealerweise eine gute, fundierte Entscheidung zu treffen und auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Punkt. Zum Schluss noch eine schöne Kundenstimme, eine Trustpilot-Bewertung haben wir bekommen von der lieben Melissa. Schaut gerne mal bei Trustpilot rein. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei über 300 Bewertungen oder so. Sie schreibt, Madame Moneypenny tut nicht weh. Das ist ja schon mal ganz gut. Oder ist es gut? Ich weiß nicht. Bei Madame Moneypenny lernt man nicht nur, wie man mit Geld umgeht, sondern auch, wie man es zum Arbeiten bringt. Und das mit Spaß. Finanzplanung fühlt sich hier weniger wie Matheunterricht an und mehr wie ein Mädelsabend mit nützlichen Tipps. Wer dachte, Geld sei trocken, hat definitiv noch nicht mit Madame Moneypenny gearbeitet. Absolute Empfehlung für alle, die ihre Finanzen mit einem Lächeln im Gesicht regeln wollen. Ach, das ist doch ein schönes Bild. Also ja, dann ist es gut, dass es nicht wehtut. Vielen, vielen Dank, liebe Melissa, für die schöne Bewertung. Wenn ihr auch Bock aufs Mentoring habt, geht auf madamemoneypenny.de/mentoring. Da schleusen wir euch innerhalb von 8 Wochen einmal von A, ich habe gar keine Ahnung, was irgendwie Sache ist, bis nach B, geil, ich habe investiert, habe voll den Lebensplan für meine finanzielle Sicherheit, alles gesaved. madamemoneypenny.de/mentoring. Mich interessieren auch immer eure Kommentare, eure Sichtweisen. Seid ihr Eigenheim-Fans? Werdet ihr beim Tilda-Fonds vielleicht hoffentlich was spenden? Und gerne auch zur Gender Health Gap. Ist euch da schon mal passiert, dass ihr mit euren gesundheitlichen Angelegenheiten nicht ernst genommen wurdet? Und was sind vielleicht auch so eure Lehren daraus? Wie geht ihr damit um? In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.